Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon. Heute ist Dienstag, der nachösterliche 14. April. Sorry, ich komme schon. Ich verliere jedes Gefühl für Raum und Zeit. Der 14. April 2020. Ich sitze mir hier in meinem Homeoffice in Hamburg und in einem anderen Homeoffice sitzt Simon. Simon, wir haben gar nicht drüber gesprochen, in welchem Homeoffice du heute sitzt. Wo sitzt du?
Ja, in Lübeck. Ich habe ja nicht so viele Residenzen und
ich auch nicht.
Von daher, nee, genau. Ich bin weiterhin in Lübeck und war ja jetzt im Kurzurlaub sozusagen, inklusive der Ostertage und ja, bin jetzt wieder da.
Ja, Lübeck ist in Schleswig-Holstein, da darf ich inzwischen auch wieder hinradeln, wenn ich denn will. Das war ja zwischendurch mal verboten. Ich habe es auch gestern getan, bin 2 Stunden hier mal nach Nordwesten rausgeradelt und habe 2-mal freundlichen Polizisten ins Auge geblickt, die mit dem Auto patrouilliert haben und mich aber haben fahren lassen. Also diese ganz schlimme, die Zeit dieser ganz massiven Maßnahmen, dass man eben auch als Hamburger nicht mehr Schleswig-Holstein betreten durfte zu Freizeitzwecken, wo eben auch Laufen und Radfahren dazugehört, die ist vorbei. Natürlich passen wir alle weiterhin auf. Aber ja, das ist Stand der Dinge hier.
Ja, ist halt auch immer die Frage, wie sinnvoll das dann ist, zurzeit Polizeikräfte dafür abzustellen, Radfahrer, die im Idealfall allein unterwegs sind mit ihrem Rennrad, und das dürfen sie ja noch, dann an den Landesgrenzen zu kontrollieren, anstatt die was anderes machen zu lassen. Das ist ja halt auch irgendwie, also damit muss man sich ja auch eigentlich jetzt nicht beschäftigen.
Nee.
Also wenn da jetzt eine Radfahrtruppe mit 20 Mann ankommt und durch 3 Bundesländer fährt und in jedem noch 10 Mann dazu aufnimmt und das vorher ganz groß bei Facebook ankündigt, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber jetzt so bei deinem Beispiel ist das ja auch jetzt kein großes Problem.
Ja, ich habe ein paar Radfahrer gesehen, aber auch alle einzeln. Wir haben uns immer freundlich gegrüßt und da hinterm Deich ist einfach auch nichts los. Also da fährt man sicher und ich bereue es nicht. Also ich habe auch nichts Falsches gemacht gefühlt. Heute Morgen habe ich eine Einheit gepostet auf Strava. Ich bin heute Morgen eine kleine Runde gelaufen und habe dann gefragt, ob das bei Strava als Pendeln gilt, wenn man wie immer von seinem Schlafzimmer ins Büro läuft. Da das Büro jetzt hier im Haus ist, kamen dabei dann 10 Kilometer zusammen und dazu kamen dann Kommentare wie steuerlich wahrscheinlich nicht geltend zu machen und wow, was für ein Anwesen, 10 Kilometer.
Ja, yeah. Wo ich gerade schon bei Residenz war, du bist dann einmal durch deinen Vorgarten gelaufen, 10 Kilometer, und warst dann da.
Da hätte ich aber einige Runden für gebraucht.
Ja, gab es ja jetzt immer wieder, auch teilweise von Profis hier, ja, da können wir gleich einmal einklinken. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es sind ja wieder bei den Virtual Reality Rennen von Ironman, jetzt da über die 5150-Distanz ist auch David McNamee mitgefahren und der ist wohl gerade auch irgendwie in Spanien im Trainingslager oder so, und da war jetzt das Format 3 Kilometer Laufen, 40 Radfahren, 10 Laufen, und der hatte auch nur noch seinen Balkon zum Laufen und ist dann da auch die 3 Kilometer hin und her auf 3-4 Meter Radius mit so selbst gesteckten Wendepunkt, also da kann man es gerade echt schlimmer haben.
Ja, krass, ne? Naja, ich meine, wir haben ja alle auf einen sehr großzügigen Balkon mit einem großen Pool geblickt am Samstag früh, voller Spannung. Jan Frodeno hat sein Versprechen wahrgemacht, er hat einen Indoor-Ironman gemacht. Ja, eben teilweise auch Outdoor. Ironman zu Hause. Und hat dabei 200.000 Euro für einen guten Zweck erwirtschaftet. Ja, was für eine Show, kann man nur sagen, ne?
Ja, ich hab mir das auch stückweise angeguckt, quasi dann von Startschuss und ein bisschen und zwischendurch immer mal wieder reingeguckt und dann auch noch die letzte Stunde. War schon echt sehr unterhaltsam. Also dadurch, dass viele Gäste und quasi auch jeder nicht nur mit einbezogen wurde in der Form, dass man spenden konnte und auch Sachen kaufen konnte letztendlich. Ich habe das dann auch live gesehen, als Jan Frodeno nicht nur sein neues Rad da quasi angeboten hat, sondern dann umgestiegen ist auf das Angebot, entweder das neue Rad, was er jetzt bekommen hat, oder sein Rad vom Ironman Hawaii 2019, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich glaube, da war der fixe Preis bei 15.000 Euro. Das ist ja fast schon ein Schnäppchen, wenn man so sieht, was teilweise für andere Räder ausgegeben wird, dann von Radprofis oder sonst irgendwie. Und das ist ja nur wirklich ein Triathlon-Rad mit Geschichte dann. Ja, aber das war natürlich schon sehr, sehr vielseitig und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass so durch die Bank weg auch ganz gute Zuschauerzahlen da waren. Also ich habe immer bei seinem Facebook-Konto da reingeguckt und das waren da immer so zwischen 6.000, 8.000 Leuten und am Ende waren es, glaube ich, sogar dann kurz vor dem virtuellen Zieleinlauf irgendwie 11.000. Das ist schon nicht ohne.
Ja, das ist auf jeden Fall mehr als in den Zielkanal in Kailua Kona passen, würde ich fast sagen.
Ja. Ja, gut. Also was ich an der ganzen Aktion auch noch cool fand, um so ein bisschen, wir wissen ja alle, also wir das Völkchen Triathleten sind ja nicht die allernormalsten Personen so im allgemeinen Standard, dass man so ein bisschen die Leute davor bewahrt hat, jetzt immer Woche für Woche noch einen draufzusetzen und immer noch krassere Aktionen zu bringen, dass da jetzt hunderte Leute irgendwie rumlaufen und versuchen, eine Langdistanz in den eigenen vier Wänden zu machen. Ja. Dass da auch so dieser Slogan war, es war ja quasi Try at Home und dann das so klein in Rot auch noch dieses Don't vorgesetzt wurde, mit so einem Augenzwinkern und auch natürlich dann ganz witzig, also don't try at home. Ja, hat man das auch ganz gut aufgefangen, dass es halt nicht darum geht, jetzt irgendwie Grenzen zu verschieben und Rekorde zu brechen und dass jetzt alle loslaufen sollen und wir verschieben unser Sommer-Highlight und den Ironman jetzt ins Wohnzimmer. Zum Glück haben auch so wenige Leute eine Gegenstromanlage, dass das vielleicht sich dann noch erübrigt hat, wobei, wenn man jetzt die ganzen Planschbecken-Varianten gesehen hat, ja, dann wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ja, wir haben uns ja auch mal für 99 Euro so ein Planschbecken bei Aldi gekauft, also wir haben mal ausgerechnet, 99 Euro ist der Anschaffungspreis, eine Wasserfüllung liegt ungefähr bei 40 Euro und dann kommt noch ein bisschen Chlor dazu, also man hat da schon gewisse Betriebskosten, aber ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, mein Schwimmtraining da drin zu machen demnächst. Vor allen Dingen bin ich ja doch ein bisschen Frostbeule und also es wird noch ein bisschen dauern.
Ja, ist bei mir das Gleiche. Also ich werde auch nichts konstruieren, höchstens wenn es das Wetter hergibt, vielleicht mal ins Freiwasser gehen, aber ansonsten verbiege ich mich da gerade auch nicht.
Nee, wofür auch, ne? Also ja, eben. Ja, wie die Triathlon-Saison weitergeht, dazu kommen wir später nochmal. Jan Frodeno hat aber auch gefroren, glaube ich, beim Schwimmen, hat er erzählt.
Ja, sah auch ganz frisch aus da am Morgen.
Ja, aber schön nebelig über Girona.
Ja, du sagst es schon, über Girona. Also das darf man aber echt nicht vergessen, wenn man so den Ausblick gesehen hat und auch weiß, wie es gerade den meisten Leuten in Spanien und so geht, dann hat man auch gesehen, also das ist schon wirklich Luxus, wenn man sich noch so bewegen, aufhalten kann. Das ist klar, wer hat das schon? Und auch dieses Schwimmbecken, in dem Jan Frodeno geschwommen ist, das ist ja quasi nicht so ein Infinity-Pool gewesen, sondern ja quasi ein normaler Pool und dann mit der Gegenstromanlage eingebaut.
Die hat er sich, glaube ich, kurz vorher noch installieren lassen da.
Ja, ist das wirklich so?
Ja, hab ich auch irgendwo in der Randbemerkung gehört, dass die noch relativ frisch da drin war.
Ja, das habe ich auch gehört, dass irgendwo gesagt wurde, jetzt als dann klar war, man darf nicht mehr raus. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass sowas so schnell geht. Ich habe ja eher gedacht, wenn es das Ding schon langfristiger gibt, weil das ja quasi, das ist ja so ein Pool ganz normal zum Reingehen und wenn man die Gegenstromanlage einschaltet, dann kann man da drin halt auch schwimmen. Dass es so vielleicht auch für die zwei kleinen Kinder ganz nett ist, dass die da auf der Terrasse ein normales Planschbecken haben und wenn dann eben Schwimmtraining stattfinden soll, dann wird an der anderen Seite einmal die Anlage eingeschaltet und dann kann man es so umfunktionieren, dann hat das noch so eine multifunktionelle Funktion.
Ja, ne? Und man darf nicht vergessen, Jan ist im Lebensrettungssport groß geworden, seine Frau ist Australierin, die surfen alle, also vielleicht war das der Anlass. Wenn die mal richtig den Hebel auf den Tisch legen, vielleicht kommt da noch eine richtig schöne stehende Welle bei raus. Ne?
Genau. Das hat er noch nicht erzählt. Das wird dann auch noch Austragungsort von der Surf-WM, die nicht stattfinden kann oder so.
Oh ja, oh ja.
Bei Jan Frodeno auf der Terrasse.
Ja, also was mich so ein bisschen beruhigt hat, war, dass er doch am Ende des Marathons ein bisschen fertig aussah.
Ja gut, es ist ja ist am Ende des Tages auch ein Marathon. Also ich fand es sowieso die ganze Zeit ziemlich beeindruckend. Da kann man auch mal sehen, wie austrainiert so jemand ist. Das war ja diesmal im Gegensatz zu dem, was man sonst so von Jan Frodeno kennt, sehr, sehr transparent mit allen Daten und so weiter. Sonst bekommt man ja nicht so viel von dem mit, was er trainiert. Und er sagt ja auch, ich glaube, bei diesem neuen Trainingsvideo von Swift, was es auf YouTube gibt, hat er auch irgendwie gesagt in die Richtung, es zählt das Endprodukt und wie man da hinkommt, ist quasi jedem selbst überlassen. Und deswegen ist er kein Fan davon, die ganzen Trainingsdaten zu teilen, weil im Wettkampf zählt's. Also er ist ja kein großer Verfechter davon, das alles preiszugeben. Aber wenn man mal gesehen hat, bei der Geschwindigkeit und den Wattwerten, wie niedrig seine Herzfrequenz die ganze Zeit war, also das war für ihn einfach wirklich ein langer Trainingstag, ne? Also klar, es wird dann irgendwann lang und irgendwann ist die Erschöpfung auch muskulär natürlich relativ groß. Aber wenn du da siehst, dass er bei einem 4,15er bzw. 4,11er Schnitt, den er dann da stundenlang gelaufen ist, irgendwie eine Herzfrequenz hatte von 125 bis 133 so im Schnitt, dann sieht man schon, wie austrainiert so jemand ist. Das ist schon beeindruckend.
Absolut, absolut. Ne, also, was war die Marathonzeit am Ende? Auf jeden Fall unter 3 Stunden, ne?
Zwei 2,56 oder so.
Ja.
Aber da, also deswegen, da sieht man, das war für mich einfach auch echt so ein schönes Beispiel. Er hat sich da auch natürlich ganz krass dran gehalten. Ne? Dadurch, dass er immer schön viel Ablenkung hatte und Bananenbrot nebenbei und so, kommt man auch gar nicht in Versuchung, da dann zu überzocken und so in den Rennmodus zu verfallen. Mhm. Aber ich meine, es war ein offizielles Swift-Event. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Leute da mitgefahren sind, aber man hatte halt die Gelegenheit, er hatte Unterstützung, er hatte Gesprächspartner. Und das war schon ja auch alles, wie angekündigt, abseits von einem Renncharakter aufgezogen, sondern einfach so als Event und dann letztendlich natürlich auch als Spendenaktion. Till Schenk, der auch jetzt irgendwie vor 3 Wochen haben wir ja noch mit ihm gesprochen, der das Ganze moderiert hat über die 9 Stunden da. Ja, also war eine runde Aktion auf jeden Fall.
Ja, ja, doch. Also besser kann man eine so unkomfortable Situation, wie wir sie momentan haben, für einen Triathlon nicht nutzen. Ne? Also man muss ja schließlich sagen, das Ganze live übertragen auf bild.de. Und das ist ja auch immer das, was wir auch immer sagen, je mehr Triathlon auch in großen Medien stattfindet, umso besser, ja. Hinterher in der Sportschau gab es dann noch so ein bisschen die Betrachtung, was macht gerade ein Jan Frodeno, was macht ein Patrick Lange. Also so sind wir quasi in der Off-Season auch wieder in den Massenmedien drin und das ist, ja, kann uns ja nur gefallen.
Ja, also aus der Perspektive war es natürlich extrem gut. Also da muss man natürlich fairerweise auch sagen, Jan Frodeno ist ja nicht nur Sportler, sondern auch Geschäftsmann und er selbst ist auch seine eigene Marke. Und da hat er es natürlich auch aus der Perspektive sehr, sehr gut angestellt, dass er überall präsent ist. Wir freuen uns alle mit, auch als Community, weil letztendlich ist es der Triathlonsport, die Langdistanz, der Ironman, der jetzt überall da auch in den Headlines und so drin steht und Leute erreicht, die sonst gar nichts damit zu tun haben. Und jetzt auch so mitkriegen, was da war, so ein Verrückter, der hat das alles zu Hause gemacht und sich das vielleicht mal angeschaut haben. Aber letztendlich ist halt Jan Frodeno der es repräsentiert hat. Und das ist natürlich für alle und für den Sport gut, aber am Ende auch für ihn selbst. Und das hat er natürlich smart gemacht.
Ja.
Und auch ausgenutzt, dass er sich da sehr gut positionieren kann. Und wenn dann Spiegel und Welt und Zeit und alle da was zu machen, dann ist das für einen Triathleten, ganz egal was der macht, schon eine sehr große Ausnahme, dass darüber berichtet wird. Also ich glaube tatsächlich, das passiert sonst nur auf Hawaii, oder? Hawaii, Olympia.
Ja.
Und ansonsten, also nicht mal Frankfurt findet ja also überall in diesen Medien statt. Deswegen, das war schon ein großes Ding.
Absolut, absolut. Ne? Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen in unserer täglichen Teamkonferenz, die wir auch über Zoom machen aktuell. Allein unser Vorbericht auf dieses Ein-Personen-Rennen hatte 35.000 Zugriffe. Das haben wir nicht bei jedem Rennbericht, der so in der normalen Saison stattfindet. Ne?
Ja, schön wäre es, wenn das so wäre. Also ja, klar, das ist... die Leute wollten natürlich dann auch frühzeitig wissen, wie genau sind da die Rahmenbedingungen, was wird gemacht und letztendlich, wie das auch angeteasert wurde von Jan und seinem Team selbst, war das natürlich auch mit genug Vorlauf, dass man so drauf hingearbeitet hat. Also es war ja auch so häppchenweise und eben dann auch marketingtechnisch total gut, dass da die Spannung hochgehalten wird. Also dass nicht zu früh irgendwie auch alles preisgegeben wurde. Vielleicht lag es auch daran, dass im Hintergrund noch Sachen geklärt werden mussten und Absprache und Organisation. Aber ja, also ich glaube, sowohl Jan Frodeno mit dem, was er da sportlich erreicht hat, an dem Tag, dass er es einfach so durchgestanden hat, ohne größere Probleme. Klar, dass es hinten raus lang wird, ist, glaube ich, war ihm auch bewusst, aber dass das alles funktioniert hat. Aber gerade auch natürlich, dass irgendwie jetzt die Aktion in Spendenrichtung, ich glaube, der aktuelle Stand ist 220.000 und ein bisschen und es läuft ja sogar noch. Ich weiß nicht, wie so die Kalkulation vorher aussehen, womit gerechnet wurde, ob da überhaupt eine Hochrechnung stattgefunden hat. Aber die Zahl als solche ist schon sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Deswegen, glaube ich, kann so das Fazit sein, eigentlich aus allen Perspektiven, das wurde extrem gut gelöst. Also sowohl die Leute davon fernzuhalten, irgendwelchen Quatsch jetzt nachzumachen, dann auch nicht vorzuleben, dass es jetzt darum geht, irgendwelche Bestzeiten aufzustellen und sich da bis zuletzt zu quälen und das als Rennen zu betrachten, dann es so unterhaltsam zu machen, dass man da Leute stundenlang auch wirklich bei Laune halten kann. Und dann eben das so zu verbinden, dass er einmal seine Sponsoren letztendlich ja auch mit ins Boot holen konnte und da Preise gestellt wurden, die für Leute sonst auch entweder gar nicht zugänglich sind oder dann eben aus der Spendenperspektive so attraktiv, dass da die Überwindung natürlich viel geringer ist und der Wille, Gutes zu tun, überwiegt als sonst irgendwie die Überlegung, kaufe ich das, beziehungsweise brauche ich das und kaufe es mir oder brauche ich es einfach nicht. Also war schon alles dabei.
Ja, also große Show, großer Sport. Ja, mehr kann man da nicht zu sagen. Also das war auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt das richtige Event und hat uns allen viel Freude gemacht.
Ja, also ich glaube, das wird auch eine einmalige Sache gewesen sein.
Ja, jetzt braucht man es. Ich meine, ich habe es ja mit dem Rad neulich, du auch mit dem Rad. Es wäre schon enorm viel Überwindung gewesen, wenn ich jetzt eine Schwimmmöglichkeit gehabt hätte, das mal insgesamt zu tun. Aber das braucht man ja jetzt nicht mehr. Es hat ja schon jemand getan. Ne?
Ja, also ich glaube, sowohl Jan Frodeno selbst als auch irgendwelche anderen Leute brauchen das jetzt nicht mehr irgendwie, also beziehungsweise Profis oder halt an so prominenter Stelle. Muss das jetzt nicht mehr gemacht werden. Also da gibt es den Sinn auch irgendwo nicht mehr, weil wie es auch so aufgezogen wurde, aus sportlicher Perspektive ist sowas halt auch nicht interessant. So wie das jetzt als Event alles veranstaltet wurde, ist das natürlich auch eine andere Perspektive.
Ja, er war aber auch nicht der Erste, der das so gemacht hat. Ich erinnere mich schon an eine Aktion vor, gefühlt deutlich mehr als 10 Jahren, wo es mal ein niederländischer Profi gemacht hat, der das Ganze auf der Stelle gemacht hat. Ja, lange her. Ich weiß gar nicht mehr, war das irgendwie im Rahmen der Langdistanz in Almere oder so, aber es gab das schon mal vor ganz vielen Jahren, aber natürlich nicht auf dieser Weltbühne, wie Jan Frodeno sie inzwischen hat, ne? Und ich meine, auch wenn man dran denkt, wer da alles zugeschaltet war, dass da auf einmal Boris Becker auftauchte und so, das spricht nun wirklich dafür, dass Jan durch und durch Profi ist und auch professionell vernetzt ist.
Ja, also ich fand auch, das war eine schöne Mischung. Und eben auch so interessant, dass es darüber hinaus ging, nicht nur Jan Frodeno jetzt stundenlang zuzugucken, wie er auf der Stelle sitzt oder läuft oder wie auch immer, sondern dass eben die Unterhaltung auch da war. Und ich weiß nicht, wie schwer ihm das insgeheim wirklich fiel, mit den Leuten dann noch zu reden dabei. Oder ob er irgendwann auch mal so gesagt hat, so könnt ihr mich jetzt einfach mal eine Stunde bespaßen, ohne dass ich drauf reagieren muss. Oder ob es dann wirklich so locker war, dass es eine willkommene Abwechslung war. Weiß ich nicht, aber war schon cool, dass er das wirklich neben allem geschafft hat, da irgendwie immer noch zu reagieren, mit den Leuten zu reden, zu lachen nach 2,5 Stunden mit 4-10er-Schnitt oder so, das ist ja auch schon, war schon eine gewisse Lockerheit drin.
Ja, kann man so sagen. Ne? Lockerheit und Professionalität. Wo wir beim Thema Professionalität sind, wir haben in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal über die PTO gesprochen, die Professional Triathletes Organization, haben durchaus auch den ein oder anderen kritischen Punkt erwähnt. Also da ging es darum, dass es durchaus auch kritische Stimmen aus Profikreisen, aus Veranstalterkreisen, aus Managementkreisen gibt an der PTO. Ja, wir halten es für angebracht, dass wir auch mal mit der PTO sprechen und nicht nur über die PTO. Und wir werden jetzt einmal versuchen, sind verabredet mit dem Chairman der PTO, mit Charles Adamo. Und den versuche ich jetzt mal zu erreichen. Hi Charles, this is Frank from Germany and we have Simon on the other end of the line.
Oh great, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Charles, we just introduced you as the chairman of PTO. You are involved in the sport of triathlon for a very long time.
I personally haven't been involved with the triathlon for a very long time, but I've been involved with the PTO for about 4 years, yeah.
Okay. Yeah. Tell us something about the PTO. What's the status of the PTO right now in this crazy year?
Yeah. So it's. I think the status is very good in that the athletes came all together, and they're all formed and they were ready to roll with the Collins Cup, and then unfortunately, like everyone else, we've been hit with this pandemic, which is. Not allowed us to go forward with the Collins Cup, but it's been actually, funnily enough, very unifying for the athletes because they really start to see themselves as part of an organization that can help them as well as the triathlon community. So I think we're in a really good place right now considering how difficult the environment is for the whole globe.
Yeah, give us a little kind of a picture. How many athletes are there involved in the PTO right now?
Well, so right now there are probably over 300 members, but obviously, like any sport, it's the success of the sport economically is driven by the top athletes. You know, sports like tennis and golf, you'll know all the top people, and they'll drive a lot of the economic value of the sport, but that ultimately leads to the benefit of people up and coming as well as seasoned veterans. So I think that was the big goal in what we were trying to achieve is get the buy-in from the top 20 or so of men and women, and then continue to work hard to serve the full spectrum of professional triathletes. And I think if you look historically, because while I haven't done the sport for very long, I've studied it for quite a long time in trying to help out the PTO. And you look historically over the last 40 years, the pros have tried this a number of times, and it's been hard. I mean, it's not an easy thing to do. They're very naturally individualistic athletes, testosterone-driven. So I think it's been a challenge, but it's really a tribute to this generation. I think this is the generation that has been able to do it, and it's really great to see.
Yeah, we just talked about one of the most professional athletes in the world, about Jan Frodeno and his indoor triathlon that he did on Saturday. Did you follow him?
I did follow him, and it was great to see because, well, first of all, he's just a phenomenal athlete, and I got to tell you. One of the reasons that the PTO exists is so that Jan Frodeno would be as well known as Tiger Woods in the world or Roger Federer, because in our view, that's the quality of athlete he is worldwide. It's just the additional promotion that it takes to get there is what we hope to be providing. But on top of that, I thought that was absolutely fantastic. And I saw that he actually mentioned us, which was great. During his broadcast, but real tribute to the ability for him to want to help others in this environment, which is very much the PTO mantra right now, is to use the time that we have to help other people.
Yeah. So did you learn something of that? Will you have like a digital Collins Cup or whatever?
I'm sorry, can you repeat that?
Yeah, so he did his own Ironman on his own, but you try to unite the athletes. Will you have something on the virtual world, like a digital Collins Cup or something to unite the athletes and give them a place to race?
Yes, I think we will. we're a little hesitant of the racing aspect. I think the wonderful thing about what Jan did, it was an exhibition, and it just engaged people in call-ins and background. We're struggling with the virtual competition because it's just fraught with difficulties as to whether it's fair or not, particularly if you want to do it for prize money. That seems really strange for us. So we're definitely going to do something to try to engage the community and try to, kind of maybe get some additional funding for some of the lower athletes. But we haven't determined exactly what that's going to be yet.
Yeah. So the Collins Cup was designed like a non-mass start event. Yeah. So maybe it's easy to set up something like that even in times of the coronavirus, because you have the social distancing included in the race format.
Yeah, no, that's true. The virtual world is just hard to have real hardcore competitions. And the funny thing is, you can't stop them once they get onto even a virtual bike. People want to kill themselves to win. we'll see. We'll definitely make it engaging where people are entertained, and we might not have the kind of ultra competitive angle on it. More of the engagement, entertaining, a little history while they're quote racing or engaging in some exhibition. Yeah.
So the Collins Cup was announced for Roth, I think 2 years ago, then 1 year ago.
Yeah.
Now it was announced for Chamorin, which was canceled because of the pandemic. Chamorin just announced to postpone the championship to Orchards, but without the Collins Cup. What can we expect for the first real event of the Collins Cup?
So that'll be, again, May next year at San Marin. And the funny thing is, when we were originally scheduled at Rolf, we've been fantastic, at the time that we finally were able to secure our funding, the amount that we wanted to plow into the Collins Cup was quite significant. As you call, it was $2 million of money in the prize purse that was distributed. And then the actual broadcast of it, we were going to spend, probably five or six times any broadcast would for triathlon. And then we sat down with Felix at Roth, and he's fantastic, really super supportive, but it was just hard for us to fit in that race given how dense it is. And that's why we went to San Marin. So San Marin 2021, which will be in May, is just perfect location for us. We get access to the whole course, just the pros on it, and we'll now be able to be all ready for a proper Olympic-style broadcast, where we invest significant amounts in the quality of the broadcast. Because if we want Jan Frodeno and Daniela and Patrick Lang and all these other people to be household names all over the world, you got to have a really nice product that puts them on display. So that's what we're choosing. That's what we're going to be investing in. And that's why San Marin will be perfect for that. And we didn't want to rush it to try to stuff it in the end of the season, and like everyone else is now with these cancellations. So we took a deep breath and said, May 2021, be perfect.
Is the plan to do the championship race in addition to the Collins Cup?
So we haven't spoken to the challenge team about that at all. It can be. It's a great location. And again, the Collins Cup athletes are the highest ranked athletes. But the good thing about, having some kind of championship there or other race is it brings even all the other athletes who would not have otherwise qualified for the Collins Cup there at the site to be part of the whole weekend activities. So, we're 100% in favor of it. I don't think it's been discussed in any detail. But I would imagine that's what we planned on doing this year, and I assume it's going to be the same thing that we would do in 2021.
Yeah. So the Collins Cup will be held in next May, and you want to have a great broadcast and everything else. Another goal for the PTO was to have the Ironman included and to buy the Ironman races, the whole brand. Now, Ironman was sold, but not to PTO. How did you react to that?
Yeah, so it's interesting. We never had a quarrel with Ironman. We think Ironman, they're our compatriots. The team in Tampa is fantastic. Our issue is always with the ownership. You know, Wanda had saddled it with so much debt that the team really couldn't invest very much in the sport. I mean, it was just over leveraged and being operated to squeeze out the last penny. So we were always big fans of Ironman. We just thought it would be better in the hands of a different owner, which is, I guess, it's very similar to German football. If the people don't like the owner of Bayern Munich, that doesn't mean they don't like the team. They love the team. Right? They might not like the owner. So for us, we were happy to step in, and we thought we would be a very good owner. But we never got to talk to them, sadly. And we'll see. Hopefully the new owner will be useful and be able to really see the sport grow, because Wanda, sadly, it just had too much debt to really see it happen.
Yeah. Do you have some fears about the future of Ironman? Because they have to do some profit, and this won't happen this year.
Yeah. So they're not like they're in the situation where everybody else is, really. I gather it's going to be difficult. Their new owner will take a view. You know, they've made a lot of money over the years, as you know. So I imagine that there's some flexibility there to survive a bad year, but I not 100% familiar with their financial statements. So we'll see how it goes. We hope for everybody, the Ironman Challenge, the ITU, all the federations, they're struggling as well. So we hope that this ends as soon as possible, and that everyone can get back on their feet and get back to racing.
Yeah, wonderful. So thank you very much, Charles.
Good luck my for pleasure. The season.
Stay healthy.
Yeah, danke schön.
And let's stay in touch.
Okay, thank you so much.
Bye-bye, Charles.
Bye.
So, ja, war mal interessant, die Perspektive zu sehen. Ne? Also ich habe mit Charles vorher noch nie gesprochen, aber ist immer gut, mit allen Beteiligten zu sprechen.
Ja, also ich finde es nach wie vor spannend, einmal wie es jetzt generell mit dem Konzept auch Collins Cup weitergeht. Das ist natürlich immer, wir hatten das ja auch schon, ganz egal, wie gut die Gründe sind und was die Umstände sind, wenn man was drei- oder viermal verschieben muss, steht das nie so richtig unter einem guten Stern. Aber gut, diesmal ist natürlich der große Unterschied, dass jetzt die finanzielle Kraft auch einfach so groß ist, dass die Umsetzung deutlich mehr erhoffen lässt als bei den Plänen in den vorherigen Jahren.
Ja, auf jeden
Fall. Also gerade was so die Übertragung angeht und die Nähe zu den Athleten, also die Kameras zum Beispiel irgendwie in den oder an den Cockpits dran, die dann so die schmerzverzerrten Gesichter zeigen sollen und dann gleichzeitig die Wattzahlen dazu, einfach, dass man so alle Zielgruppen auch bedient und das Rennen irgendwie so nah an den Zuschauern dran gestalten will wie möglich. Das sind ja natürlich alles Sachen, die gab es vorher in der Form nicht und die wären vorher ja auch noch gar nicht geplant gewesen. Also auch für die anderen Collins Cup Ideen, die es irgendwie schon gab und auch für Rot, abgesehen jetzt von dem Format an sich. Also ich glaube schon, dass diese Idee grundsätzlich total Potenzial hat und hätte mich auch echt auf die Umsetzung gefreut. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, wie das alles weitergeht. Was ich auch spannend finde, ist so dieses, weil das war ja wirklich vielen, und mir ging das auch so vielen, gar nicht klar, ob jetzt der Collins Cup ein Ersatz für das Championship-Rennen war oder als solches gedacht war oder als Zusatz.
Ja.
Und wenn er jetzt sagt, es ist quasi die Möglichkeit, wenn man beides als Profirennen auch stattfinden lässt, einfach möglichst viele Profis an diesem Wochenende zu versammeln, hat er natürlich recht. Also letztendlich werden ja beim Collins Cup Rennen nur 18 Athleten starten. Und das sind
korrekt,
ja dann nach Möglichkeit die 18 Besten der Welt, beziehungsweise halt aufgeteilt in die jeweils 6 der Teams. Da wären natürlich noch etliche, die um Top-Platzierung beim Championship-Rennen kämpfen könnten. Und wenn man das hinbekommt, dass man einfach so ein gigantisches Wochenende mit zwei riesigen Events hinbekommt, ist es natürlich ein noch größerer Zusatzgewinn, beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf diesem Wochenende ist ja so groß, dass man eigentlich ja, fast gar keine anderen Rennen über die Distanzen stattfinden lassen müsste, weil sich im Zweifelsfall dann echt irgendwie so gut wie alle da versammeln.
Ja, ne, ich meine, so ein bisschen Konkurrenz ist ja immer ganz gut. Ne? Also gerade so das Thema Präsentation und TV und Möglichkeiten, die es gibt, da gab es ja schon immer so ein kleines Wettrüsten auch zwischen verschiedenen Veranstaltern und wenn man sieht, was da inzwischen auch raus erwachsen ist, dass ich glaube im letzten Jahr, was man gesehen hat, die Übertragung von Ironman Frankfurt im Hessenfernsehen und im Öffentlich-Rechtlichen und die Rota-Übertragung im Bayerischen Rundfunk mit einem opulenten Studio und so. Da müsste ja keiner das Ganze so hochziehen, wenn es nicht irgendwo eine Konkurrenz gäbe, die so ein bisschen pushen würde. Und so hat sich da einiges hochgeschaukelt und da haben wir am Ende alle was von.
Ja, natürlich. Und natürlich wird es auch immer so sein, dass es genau die Leute gibt, die sagen, okay, alle sind an diesem Wochenende bei der und der Veranstaltung oder den Events. Das ist jetzt quasi die Chance für denjenigen, entweder mal eine Quali zu holen oder ein Rennen zu gewinnen oder aufs Podium zu kommen und Preisgeld zu gewinnen, halt bei anderen Events. Aber wenn wir jetzt einfach mal über die Weltklasse reden, dann ist das natürlich schon ein richtiges Brett, wenn du einmal das Collins Cup Event hast und dann noch die Möglichkeit beim The Championship Rennen nochmal alle anderen, die nicht zum Zuge gekommen sind, von den Weltklasse-Athleten dort zu versammeln. Dann hast du natürlich auf allen erdenklichen Formaten irgendwie gebündelt so viele oder so viel sportliche Klasse, dass ist sonst, glaube ich, schwer. Also sowas gibt es ja eigentlich sonst. Ja klar, also bei Weltmeisterschaften beziehungsweise 73-WM, wo dann samstags immer die Frauen gestartet sind jetzt in den letzten Jahren, sonntags die Männer.
Ja.
Da hast du natürlich immer alle da, aber ansonsten wäre das natürlich schon auch irgendwie eine Neuheit, gerade jetzt mit dem neuen Format.
Absolut, absolut. Simon, du würdest beides machen, oder? Freitag und Sonntag, oder?
Ja, nee. Aber ich finde es natürlich auch ganz spannend aus der Perspektive, jetzt wenn wir auch gerade bei den Preisgeldern sind und so weiter, wie die Athleten letztendlich da auch ausbezahlt werden. Weil das war ja jetzt immer wieder ein Thema und es ging ja von Anfang an beim Collins Cup auch um dieses riesige Preisgeld, was da im Raum steht, was ja die Athleten nicht für die Platzierung bekommen, sondern dafür, dass sie teilnehmen und ihre Leistung bringen. Und wenn man jetzt darüber hinaus noch die Möglichkeit hat, quasi in einem Einzelrennen abzusahnen, dann gut, wird das nicht dazu führen, dass irgendwer beides macht, das nun nicht, aber dann ist der Anreiz ja vielleicht auch noch ein größerer zu sagen, meine Chancen werden auch beim Einzelrennen besser dadurch, dass 18 Athleten schon mal beim Collins Cup Rennen sind und weil das Championship Rennen trotzdem eins ist, was ziemlich gut besetzt sein wird, ist eventuell das Preisgeld da auch noch ähnlich hoch, so wie in den Vorjahren. Ich glaube, da lag es für den Sieger bei 30.000. Und wenn halt ein Jan Frodeno und Sebastian Kienle, Javier Gomez, Alistair Brownlee da nicht starten, dann ist das natürlich auch eine Chance für viele andere.
Ja klar, also ein Lothar Leder hätte beides gemacht.
Ja, lassen wir uns überraschen. Es gibt ja, einer muss es ja nur mal machen.
Einer muss es machen, ja, wie gesagt. Manche Leute fangen ja auch an und legen jetzt vor mit Indoor-Ironman. Ja, wir reden gleich noch über den großen Outdoor-Ironman, der uns hoffentlich dieses Jahr noch in der Planung steht. Aber vorher möchten wir kurz euch den Präsenter der Ausgabe dieser Woche vorstellen. Und zwar ist das, wie auch schon letzte Woche, die Firma Corex. Und der eine oder andere hat vielleicht auch schon den Podcast gehört, den ich mit dem Corex-Geschäftsführer Björn Gustafsson letzte Woche geführt habe, wo wir erstmal so über die ganz, ganz alten Zeiten im Triathlon gesprochen haben, was total unterhaltsam war, fand ich, und nachher dann ins Detail ging, wie man denn heutzutage verletzungsfrei und schnell läuft. Und das ist ein großes Anliegen der Firma Corex. Da geht es nämlich sowohl um die Performance als auch um verletzungsfreies Training mithilfe von Einlagen. Ja, Corex stellt dynamische Einlegesohlen her, die beim Radfahren und Laufen schneller machen sollen und eben auch vor Verletzungen schützen sollen. Und dafür hat Björn Gustafsson mit seinem Team dynamische Lauf- und Radsohlen entwickelt. Und die sind alle in drei Profilhöhlen erhältlich, sodass jeder Fuß, egal ob Platt- oder Senkspreizfuß, seine individuelle Unterstützung erhält. Und diese Corex Insoles, so werden die genannt, die werden dann in die Schuhe gelegt als Austausch zur mitgelieferten Insole, die die Corex-Jungs gerne Platzhalter nennen. Und ja, somit hat man dann quasi einen auf seinen Fuß angepassten Schuh, um damit eben besser trainieren zu können. Korrek sitzt hier in Hamburg. Björn hat selber vor vielen, vielen Jahren, und zwar 23, mit dem Triathlon aufhören müssen. Über die Zeit vorher haben wir im Podcast gesprochen, weil er eben verletzt war und hat dann eben seine ganze Energie, die er vorher im Triathlon auf die Straße gebracht hat, in die Entwicklung seiner Produkte gesteckt. Und ja, man darf das Ganze nicht vergleichen mit orthopädischen Einlagen, die vom Arzt kommen, sondern die sollen also wirklich diese Einlagen nicht nur irgendwo was unterstützen, sondern auch wirklich für Performance sorgen. Und die Sohlen gibt es in allen guten Lauf- und Triathlon-Läden, die momentan flächendeckend ja relativ weit geschlossen sind. Und darum gibt es jetzt ein Special für die Hörer dieses Podcasts, und zwar unter corex.com/trimax. Trimac, also Corex mit CURREX.com und Trimac in dem Falle mal ohne Bindestrich. Corex.com/Trimac kann man sich seine eigenen Rad- und Laufsohlen bestellen. Dafür gibt es einen Konfigurator und der führt dann eben am Ende zu dem 100% passenden Produkt. Das Ganze wird frachtfrei verschickt. Man hat 30 Tage volles Rückgaberecht, kann es also ausprobieren. Und das Besondere für die Hörer dieses Podcasts ist eben, dass es aus jeder Bestellung eine Spende von 5 Euro gibt, die an das Projekt Paying It Forward auf Hawaii gehen, wo unser Freund Franz Weber eben hilfsbedürftige Kinder vor Ort unterstützt. Da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Also ich habe die Sohlen auch schon länger drin, sowohl im Radschuh als auch im Laufschuh. Ich habe im Radschuh zwar auch noch eine speziell angepasste, aber so für den Alltag nutze ich da die Korrektion und beim Laufen gar nicht mehr ohne. Hast du auch irgendwo Probleme mit deinen Füßen mal gehabt?
Zum Glück nicht. Und ich hoffe auch nach wie vor, dass mir das nie zum Verhängnis wird, dass ich, dass Laufschuhe ja mein großes Hobby sind und ich in der Woche fast bei jedem Lauf andere anhab. Einfach weil mir das so viel Spaß macht und ich vertrage das auch ganz gut. Ja, es war bisher nie nötig bei mir. Ich hatte auch am Fuß noch keine Verletzung oder auch generell eigentlich keine große Laufverletzung. Wollte aber schon immer trotzdem mal die Sohlen ausprobieren. Ich war ja auch mal bei Corex vor Jahren für eine Printgeschichte in diesem, damals war es halt relativ neu, in dem 5D-Labor, was sie da haben.
Das ist abgefahren, Das ist echt abgefahren. Ja,
hast du das auch mal gemacht? Also für alle die nicht wissen, worum es dabei geht, da wird einfach dein Laufstil anhand von, ich weiß nicht wie viele es sind, ich glaube 4 Kameras analysiert und mittlerweile ist auch so, du kriegst dann wahlweise, glaube ich, auch Sensoren befestigt, die dann eben detailliert deine Laufbewegung erfassen und dir dann von den verschiedenen Winkeln der Arm- und Beinhaltung bis Bodenkontaktzeiten errechnen, wie effizient das ist und eben auch wie verletzungsanfällig du durch dein Aufsatzverhalten, dein Bewegungsmuster beispielsweise in den Knien bist oder auch dann jeweils bei den Partien, die dann eventuell zeigen, dass du ein Verletzungsrisiko da aufweist. Und das führt natürlich dazu, dass du einmal sowohl bei deren Produkten, also bei Einlagen, eher weißt, worauf du zurückgreifen kannst, aber auch dann für dein Training weißt, worauf du achten musst. Also ja. Laufstil, Laufhaltung, das ist schon... War schon sehr interessant damals.
Ja, ich war auch einer der ersten Tester damals auf dem Gerät. Also das Gerät ist letztendlich ein Laufband. Das Geheimnis liegt in den vielen Kameras und in der Software, die dahinter steckt. Und ich hatte damals den Auftrag, bring mal 3 Paar Schuhe mit. Einen, der so ganz okay ist, deinen absoluten Lieblingsschuh und deinen Schuh, mit dem du eigentlich gar nicht laufen willst. Und am Ende wusste ich, ja, warum. Ne? Also ja, das ist wirklich krass. Also die Software rechnet dann tatsächlich aus, wie viel Kraft bei jedem einzelnen Schritt auf welchem Gelenk landet und das für verschiedene Schuhe und am Ende weiß man dann, oh ja, in dem Schuh sollte ich lieber nicht laufen, weil der führt mich 100% in eine Verletzung rein, wenn ich eh so ein bisschen anfälliger bin und ja, die machen echt coole Sachen da und haben eben dann auch diese Expertise aus ganz, ganz vielen Laufanalysen, die dann wieder in die Sohlen einfließt und von daher profitieren da alle von.
Was zum Beispiel sehr, sehr interessant ist aus der Perspektive, wäre ja bei einer Leistungsdiagnostik beziehungsweise im Labor mit Spiro mal Laufschuhe auf ihre Ökonomie zu testen. Also sprich, was ist der schnellste Laufschuh? Und dann danach beispielsweise im 5D-Labor zu gucken, wie verletzungsanfällig bist du mit dem Laufschuh. dass du nämlich beispielsweise feststellen kannst, der Schuh, der für dich am besten funktioniert, ist, also sprich bei flachen Wettkampfschuhen ist das ja oft der Fall, hat halt auch den größten Impact. Das heißt, du musst den eigentlich im Training nur dosiert einsetzen, damit du auch heil bleibst. Aber im Wettkampf ist es genau die richtige Wahl, weil er am schnellsten ist. Also solche Szenarien gibt es ja möglicherweise dann, dass du eben dann auch guckst, womit du dich im schlimmsten Fall überbelasten kannst und dass du halt nicht irgendwie bei jeder Einheit den minimalsten und den Wettkampfschuh nimmst, sondern da auch so ein bisschen überlegst, was du deinem Körper zumuten kannst und was nicht und dann eben nur am Renntag, wenn es wirklich zählt, darauf zurückgreifst. Ja, es sind alles so ein paar Überlegungen, die gerade für Leute, die da entweder Probleme haben, weil sie häufiger verletzt waren und dann mit Laufverletzungen in den Bereichen zu tun hatten oder für die, die einfach sich dafür interessieren und auch ambitioniert sind oder so, schon interessante Ansätze auf jeden Fall.
Ja, und jetzt sind wir ja in der Situation, dass Wettkämpfe weit weg sind, von daher, wie gesagt, kann auch jeder jetzt risikofrei das mal ausprobieren, bis 30 Tage kann man die Sohlen, wenn sie nicht passen, zurückschicken. Jetzt kann man wieder Dinge tun im Training, für die es eigentlich sonst zu diesem Zeitpunkt des Jahres zu spät gewesen wäre.
Ja, definitiv.
Ich mache wieder rumstabil.
Ja, ich auch. Ich bin ja immer noch so ein bisschen, ich weiß für mich auch gerade im Training, also auch in Absprachen mit meinem Trainer, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher, was ich machen sollte, weil so dieses Ganze, und da können wir vielleicht auch ja die Überleitung schaffen, dieses Ganze Hawaii soll doch stattfinden und Leute aus dem Legacy-Programm und jetzt Quali-Zeitraum verlängert auf Ende August, das ist ja alles noch so ein bisschen entweder Hinhaltetaktik oder so nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Ich habe ja für mich auch schon so gesagt, so wie das jetzt alles entschieden wurde, die Rennen sind abgesagt, ist es kein Szenario, wo ich Hawaii gern machen würde. Einfach, es wird nicht die Weltmeisterschaft sein, es ist nicht der Ironman Hawaii, es hat andere Vorzeichen, die Veranstaltung ist nicht die gleiche und ja, muss man mal gucken, was sich daraus entwickelt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass Veranstaltungen wie Kopenhagen abgesagt wurden, da gab es 40 Slots, glaube ich, für 3.200 Athleten oder so. Und dann gibt es jetzt 60 Slots immer noch für 2020 beim Ironman in Astana. Und da starten irgendwie knapp 1.000 Leute. Dann ist natürlich da auch, ja, das ist hat auch mit Chancengleichheit irgendwie nichts zu tun. Und ist sehr, sehr schade. Klar, Ironman muss eine Lösung finden und muss auch reagieren, aber das ist gerade nicht so einfach. Also sowohl für mich und auch sicherlich viele andere, die nicht wissen, was mit der Veranstaltung wird und dem Training und so weiter, aber auch dann für den Umgang aus Veranstaltersicht selbst, weil du ja jetzt Leuten quasi in Aussicht stellst, dass sie sich noch da qualifizieren können. Also im Zweifelsfall melden sich jetzt noch Leute für die späten Rennen Ende August an, die stattfinden sollen, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt bei dieser Gelegenheit, die vielleicht für einige so günstig ist wie nie zuvor, sich doch noch zu qualifizieren. Und dann wird doch noch sowohl das eine als auch das andere Event abgesagt. Ja. Das ist ja auch noch möglich. Das ist ja alles Hanebüchen, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, also wenn wir mal nach Hawaii schauen. Hawaii ist momentan weiterhin recht verschont, was die Covid-19-Situation betrifft. Nach ganz aktuellen Angaben der Johns Hopkins Universität hat Hawaii insgesamt 494 positive Fälle und 9 Todesfälle. Das sind also ein paar mehr geworden seit der letzten Woche. Auf Big Island selber sind es 39 Fälle. Noch kein Todesfall, aber man sieht so das, was man in vielen anderen Regionen und Ländern gesehen hat, dass die Kurve da eigentlich jetzt gerade erst im steilsten Anstieg ist. Also auch da werden es noch mehr. Wie gesagt, wir sind momentan bei 39 Fällen auf Big Island, aber um mal so ein gesamtes Bild abzugeben, Big Island hat insgesamt nur 294 Krankenhausbetten. Ja, also für alles, ja, inklusive Geburtshilfe und allem drum und dran. Von diesen 294 Betten sind es nur 24 Intensivbetten, was letztendlich ja nichts ist. 39 Beatmungsplätze. Da sieht man mal, wie fragil vielleicht ein solches Gesundheitssystem da ist. Und meine Prognose ist ganz klar, das Rennen wäre jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr in der Zukunft. Wir werden bis dahin keinen Impfstoff haben. Und das hört man ja immer wieder. Das ist ja immer wieder so die Conditio, um die es geht. ohne Impfstoff werden viele Dinge nicht stattfinden können, weil einfach die große Gefahr besteht, dass wir weiter für Durchmischungen in diesem Fall ja sogar der ganzen Welt sorgen, die irgendwo eingeflogen wird, die durch Flughäfen geht und so weiter. Und das für Dinge, die nicht systemrelevant sind. Also ich habe da tatsächlich große Sorgen, was die Saison betrifft, inklusive Hawaii. Und inzwischen gibt es auch erste Stimmen, die sich um Tokio 2021 Sorgen machen, was ja ein Event ist, was jetzt noch 14 Monate in der Zukunft liegt. Ja, warten wir es ab. Ne?
Also. Ja, also das ist natürlich alles berechtigt und gerade für Hawaii gilt ja auch noch, es ist nur nicht so wie auf dem Festland, wo man relativ einfach noch aus der Situation rauskommen kann, indem man durch zusätzliche Transportmittel Leute irgendwie noch in die nächste Stadt oder so bringen kann. Mhm. Wenn du dann erstmal irgendwie durch eine Großveranstaltung eine Welle da lostrittst, dann hast du natürlich auch noch ganz andere Probleme. Ja. Und wer den Flughafen in Kailua Kona kennt, der weiß auch, dass da vom Flugbetrieb her nicht auf einmal es möglich ist, in so hochfrequenter Weise Flugzeuge und Hilfe einfliegen zu lassen oder Leute zu transportieren und so. Das ist alles logistisch natürlich deutlich, deutlich kleiner als irgendwie in Großstädten oder halt eben gerade auf dem Festland. Worum es mir nur einfach geht, und das ist natürlich klar, es ist die gleiche Debatte zwischen jetzt Gesundheit und Wirtschaft, auch für Ironman. Ironman muss irgendwie noch versuchen, Geld zu verdienen, muss eine Perspektive bieten, wartet natürlich auch mit Absagen, das haben wir jetzt schon häufiger erlebt, so lange wie sie nur können, weil es natürlich dann um Versicherung und so weiter auch geht. Aber jetzt quasi Leuten noch in Aussicht zu stellen, dass sie sich für Hawaii qualifizieren können, 2020, mit zusätzlichen Startplätzen, das finde ich einfach ein völlig falsches Signal.
Ja.
Also die geben ja jetzt den kleinen Events wie Astana, was war das andere noch, Ironman Vichy, geben sie jetzt mehr Slots als vorher, zögern den Qualifikationszeitraum nach hinten raus und signalisieren den Leuten ja jetzt damit quasi, hey, wir geben euch die Möglichkeit, euch noch länger zu qualifizieren. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade in der Phase tun sollte, wo man noch gar nicht sicher sein kann, ob das alles überhaupt stattfinden kann.
Mhm.
Also im schlimmsten Fall schneiden sie sich damit echt gerade ins eigene Fleisch, weil dann am Ende die Quali-Rennen abgesagt werden müssen und Hawaii selbst auch. Und ich weiß nicht, ob man da Leute jetzt in der, das ist ja auch noch das Nächste, man motiviert die Leute jetzt ja dazu, viel zu trainieren.
Mhm.
Und macht sie da aus sportlicher Sicht auch total verrückt, weil wenn jetzt sich jemand für Astana noch meldet oder für Vichy und denkt, ich kann mich noch für Hawaii dieses Jahr qualifizieren, dann ist der ja jetzt in einem total anderen Modus als die Leute, die sagen, ich streiche das Sportjahr 2020 weitestgehend für mich.
Ja, ja.
Also auch von der Seite der Motivation, so aus gesundheitlicher Sicht, ist das von Ironman auch ja sehr, sehr unklug, finde ich.
Ich glaube, der Community würde es besser gehen, wenn die Verhältnisse klar wären. Ja, dass Ironman das nicht kann, weil da ganz andere Überlegungen mit hinterstecken müssen bei einem großen Wirtschaftsunternehmen, ist rational verständlich, emotional nicht. Es wird noch ungemütlich werden, ja. Und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, bis 30.04. soll es eine Klarheit hier geben für die Events hierzulande oder in Europa. Aber ich finde es ja auch schon relativ bezeichnend, dass die ersten Events abgesagt oder verschoben wurden mit einer klaren Ansage, dann und dann ist das Ersatzdatum und dass dann jetzt eher die Massenabfertigung kam, wo ein Rennen nach dem anderen abgesagt wurde, ohne dass bei irgendeinem ein weiterer Termin feststand. Ja, und ich möchte nicht in der Situation der Entscheider da stecken. Ja, also das ist, glaube ich, was ganz, ganz Kompliziertes gerade, weil man einfach so viele verschiedene Stakeholder dazu bedienen hat und zu berücksichtigen hat. Ja, letztendlich können wir nur hoffen, dass das, was unseren Sport ausmacht, und da gehört eben auch Hawaii zu einem ganz großen Maße dazu, dass das alles unbeschadet aus der Situation hervorgeht. Ja, also da reden wir auch über ganz andere Dimensionen. Natürlich ist es auch für einen Verein, der ein Event einmal im Jahr ausrichtet, hochproblematisch, wenn das nicht stattfindet. Aber Vereine dürfen eh keinen Profit erzielen, ja, und müssen immer so damit kalkulieren, dass sie das, was sie in dem Rennen erwirtschaften, auch irgendwo wieder ausgeben und so weiter. Das ist einfach beim Konzern eine ganz andere Gemengelage. Ja, gerade in dem vor dem Hintergrund des Verkaufs. Also, boah, ist das alles kompliziert.
Ja, also gerade was du auch jetzt ansprichst mit den Alternativterminen, das wurde natürlich in erster Linie, wir haben hier ja auch drüber gesprochen, gemacht, weil man so erstmal umgehen konnte, dass man den Teilnehmern sofort das Startgeld zurückzahlen muss. Ja. Einfach, weil man sagt, okay, ihr startet jetzt nicht im Mai, im Juni, sondern ihr startet im August, September, Oktober. Und dann sagen die Leute natürlich oder wahrscheinlich erstmal zum Großteil, okay, machen wir. Wenn jetzt aber das so sein sollte, dass auch die Ersatztermine ausfallen, dann bist du natürlich schnell an dem Punkt, wo es keine andere Möglichkeit eigentlich mehr gibt, auch rechtlich, so wie sich die Lage ja gerade darstellt, dass wenn die Veranstaltung auch alternativlos abgesagt ist, den Leuten das Startgeld zusteht. Mhm. Und dann kannst du sie auch als individuelle Lösung ja nicht mehr darauf vertrösten, dass sie bei diesem Event zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr stattfinden, wenn das einfach ausfällt, fällt es aus. Und dann geht es natürlich für Ironman auch um Millionen, die sie dann da zurückzahlen müssen. Die sie gerade noch umgehen können, weil es noch die Hoffnung darauf gibt, dass das Event einfach stattfindet in dem Jahr, nur einfach später.
Ja, ja.
Ja, nicht so einfach.
Nicht so einfach. Aber ja, wir haben heute den 14.04. Wie gesagt, bis zum 30.04. Wir haben auch schon gehört, nicht vor dem 30.04. soll es da Klarheit geben. Und ich glaube einfach, dass es ganz vielen Menschen besser geht, wenn es diese Klarheit endlich gibt. Ja, entweder die Perspektive, ich trainiere auf ein neues Rennen, was da irgendwo im September stattfindet, oder die Perspektive, das Rennen gibt es nicht, aber so dieses komplett in der Luft hängen, ist, glaube ich, für viele schwierig. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn ich so ein bisschen von mir auf andere schließe, dass viele Leute mit einer finalen Absage wahrscheinlich besser leben könnten. Die würden dann sagen, komm, ich gestalte den Sommer anders, ich widme mehr Zeit meiner Familie und so weiter, baue in meinem Garten einen Kaninchenstall oder was auch immer ich schon mal vorhatte, aber ich nutze die Zeit irgendwie sinnvoll. Ich glaube, es wäre für viele ganz schwierig, jetzt wirklich weiter intensiv auf ein Ziel zu trainieren, was ja höchst fraglich ist, ne? Und ich hoffe einfach mal, dass man sich dann allen Stellen seiner Verantwortung bewusst ist und nicht irgendwo was ankündigt, von dem man selber weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen wird, liegt bei 10-20%. Das wäre fatal. Und
genau, und das ist nämlich ja auch gerade das, worauf ich hinaus wollte, weil wie so oft ist es ja auch wieder hier eine Frage der Perspektiven. Und die Leute, die jetzt gerade wissen, sie nehmen vielleicht an dem gleichen Event teil, nur später im Jahr, sind ja trotzdem darauf angewiesen, dass sie Flüge umbuchen, dass sie sich eine neue Unterkunft suchen, beziehungsweise das umbuchen. Und da reden wir dann ja von Tausenden, die das auf die Art und Weise betrifft. Und wenn die Wahrscheinlichkeit schon so klein ist, dass man das realisieren kann und die Leute auch noch so einen Zusatzaufwand betreiben lässt, also unabhängig davon jetzt, wie das von Veranstalterseite aussieht, sondern auch mit all dem, was da dranhängt für Age Grouper, nochmal neu Urlaub nehmen, Urlaub verschieben, alles, wie gesagt, neu buchen, neu bezahlen und das zu organisieren, nur um dann irgendwie 2 Monate später festzustellen, dass auch das alles nicht umzusetzen ist, das wäre schon sehr, sehr... Ja, letztendlich schade für alle Teilnehmer. Aber wie schon gesagt, es ist ja klar, warum das gemacht wird. In erster Linie natürlich aus der wirtschaftlichen Perspektive, dass so noch die Hoffnung bleibt, dass das Event stattfinden kann.
Ja, also ich würde gerne noch eine Scheckübergabe mit Franz machen in diesem Jahr.
Ja.
Warten wir es ab. Nochmal ein Danke an die Menschen da draußen. Also es sind bisher 2.500 Euro auf unserer Seite zustande gekommen, was die Spendengelder für Paying It Forward betrifft, für die Kinder von Hawaii, die es am nötigsten haben. Wie gesagt, das sind die 2.500 Euro auf unserer Seite. Ich weiß nicht, wie die Situation bei Curix aussieht. Da werden wir sicher zum Ende des Monats nochmal drüber sprechen, mal gucken, wie da der Stand ist. Aber ich habe auch gehört aus Hawaii, dass inzwischen viele Leute gesagt haben, ich spende nochmal irgendwo über den PayPal-Link auf der Website von dem Projekt oder auf anderen Wegen direkt da nach Hawaii hin. Wir haben Bestellungen gehabt, wo jemand uns heute noch angeschrieben hat, hey, ich habe dafür 60 Euro bestellt, ich würde das gerne toppen und insgesamt 100 Euro ausgeben und ihr leitet den Rest nach Hawaii weiter. Also da kommt richtig was zusammen und da bin ich sehr gespannt, wo wir am Ende stehen und was wir damit auf Hawaii bewirken können. Natürlich kann man auch sagen, hier in Deutschland wird auch Hilfe gebraucht, aber wir als Triathlon-Community Ich selber war 22 Mal in Kona vor Ort, habe der Community da auch eine ganze Menge zu verdanken. Finde, Franz ist ein prima Kerl, wo ich auch das absolute Vertrauen habe, dass das Geld da ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Da stehe ich auch voll dahinter, dass man dann auch mal eine Aktion aufzieht, die 15.000 Kilometer entfernt von hier stattfindet. Es bleibt ja jedem unbenommen, auch hierzulande zu spenden. Und der Verkauf des Bildbands von Michael Rauschendorfer, der uns leider im letzten Jahr verlassen hat und verstorben ist, wo wir glauben, dass der Erlös auch ganz in seinem Sinne gewesen wäre, da wo er angebracht ist, der läuft weiter. Wir haben noch ein paar Exemplare am Lager. Da wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe dieser Woche Schluss sein, weil das Lager leer ist. Aber ich glaube, da haben wir dann aus dem Bestand, den wir noch hatten, das Beste gemacht und es wäre in Michaels Sinne gewesen. Den Link dazu, den stellen wir nochmal in die Shownotes. trimarkt.de/tri-Bildband und da gibt es noch die letzten Exemplare des Bildbands für 20 Euro und die 20 Euro gehen auch 1:1 so nach Kailua Kona. Ja.
Ja.
Aber es gibt auch andere Schlagzeilen aus Kailua Kona, die nicht erfreulich sind, nämlich zum letzten Ironman, der stattgefunden hat im Oktober letzten Jahres. Da gab es nämlich zwei Dopingfälle, die irgendwie so, ja, wie soll man es sagen? Also die Kommunikation war nicht die übliche. Normalerweise kriegen wir Pressemitteilungen von Ironman. Jetzt gab es zwar eine Pressemitteilung, aber die wurde uns nicht zugeschickt und die kam raus irgendwie so kurz vor Ostern, wo viele vielleicht auch irgendwie mit dem Kopf woanders sind. Also so richtig offen kommuniziert wie andere Dinge aus dem Hause Ironman wurde das Ganze nicht, ist mein Eindruck.
Nee, also das ist ja, eine bewährte Taktik, auch schlechte Nachrichten dann Freitagnachmittags bekannt zu geben. Wo dann die Leute nicht mehr so richtig Lust haben, vielleicht das zu verarbeiten oder, wie du gerade auch schon gesagt hast, bei Feiertagen mit den Gedanken woanders sind oder eben auch in einigen Redaktionen oder auch an anderer Stelle, je nachdem, wo das dann hingeschickt wird, schon teilweise gar keine Leute mehr sitzen. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Form von Taktik war. Also ist, finde ich, naheliegend, dass man das an einem, wann war das? Freitag war das, ne?
Freitag, genau.
Ja, also Karfreitag, kurz vor Ostern.
Nenn das mal, das war das Versäumnis, auf den Send-Button zu drücken, als diese Pressemitteilung im System stand. Also wir mussten sie quasi selber raussuchen.
Ja, genau, das stimmt, das kommt ja noch dazu. Die hat ja auch keinen von uns erreicht. Also die wird im Gegensatz zu allen anderen Pressemitteilungen, die ganz normal da ankommen, das ist natürlich schon sehr komisch, also kann man schon fast nicht an einen Zufall glauben.
Ja,
ja, also klar will man sowas immer so klein wie möglich halten, gerade wenn es jetzt darum geht, dass ein Profi überführt wurde bei den Männern, Daniel Zapunov, Ukrainer, der, wer ihn nicht kennt, 2004 schon bei Olympia teilgenommen hat, also sprich schon lang dabei ist, jetzt gerade 38 Jahre alt, wurde in Athen 17., war auch in Peking dabei, 21. geworden 2008 und war auch in London dabei 2012, also dreimal als Triathlet bei Olympia, ist da 42. geworden und hat im November 2018 den Ironman Malaysia gewonnen, sich damit für Hawaii qualifiziert. Wurde jetzt quasi im Nachhinein wurde sein Ergebnis auch er wurde disqualifiziert, ist auf Rang 24 gelandet mit 8 Stunden 28 und ja, wurde bei einer Kontrolle am 8. Oktober, also sprich, es müsste dann 4 Tage vor dem Rennen gewesen sein, also ja, war eine Out-of-Competition-Control des Epo-Dopings überführt und ja, also ist natürlich im Sinne des Sports oder im sportlichen Sinne schon eine sehr große Hiobsbotschaft von Ironman, wenn man bekannt geben muss, dass ein männlicher Profiathlet beim Rennen gedopt war oder jetzt überführt wurde. Auf der anderen Seite, tja, ich weiß auch immer nicht, wie lange sowas braucht, bis dieser Prozess durch ist, dass man das offiziell bekannt geben darf. Wir wissen ja zum Beispiel von der ganzen Geschichte um Christopher Dehls, wie lange so ein Prozess dauern kann.
Mhm.
Das ist, weiß ich auch nicht, wann sowas klar ist, was dann alles im Hintergrund passiert und wie lange sowas dann auch zurückgehalten wird, bis es offiziell dann bekannt gegeben werden kann. War ja jetzt dann doch auch ein halbes Jahr.
Mhm. Also bei Nina Kraft hat es damals eine gute Woche gedauert, würde ich mal sagen. Beim letzten richtig großen Doping-Fall in Sachen EPO auf Hawaii. Also es hat jetzt schon sehr lange gedauert. Natürlich hat man da auch insgesamt dazugelernt. Die Prozesse sind sicher nicht einfacher geworden. Ich sag mal, es gehört aber auch schon einiges dazu, wenn man sich in der Woche vorm Rennen mit EPO erwischen lässt. Ne? Also wenn der Fall dann klar ist, dann hat's auch, ist es auch gut, dass da jetzt die Sperre ausgesprochen wurde und das Vergehen auch benannt wird. Also da gehört schon verdammt viel kriminelle Energie dazu, kann man nicht anders sagen.
Ja, es wirft vor allem auch irgendwie so ein anderes Licht auf jemanden, der schon so lange dabei ist.
Ja.
Also wie gesagt, dreimal bei den Olympischen Spielen, auch 17. geworden, 21. geworden, also von Anfang an letztendlich dabei. Und ja, auch im Endeffekt Top 20 bei Olympia zu machen in der Sportart, ist schon wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis.
Absolut.
Und wenn man dann wirklich klar, wir hatten das ja auch in der Diskussion schon ganz oft, Doping ist nicht gleich Doping. Und im Falle von EPO muss man einfach ganz klar sagen, das ist ja so, also da gibt es keine Ausreden, das ist Vorsatz, das ist wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, das ist wirklich kriminelle Energie und das ist dann nicht irgendwie, was weiß ich, Stimulanzien, die auch noch in, was weiß ich, wo drin hätten sein können und die eigentlich im Sinne der Leistungsfähigkeit auch wirklich nicht viel bringen, wo man sich fragen muss, ist ein Athlet da wirklich so blöd, das Risiko einzugehen? Für etwas, was kaum eine Auswirkung hat im Zweifelsfall und sich damit erwischen zu lassen. Also war das wirklich dann Vorsatz oder war es das nicht? Bei EPO braucht man diese Frage nicht stellen. Und deswegen ist es natürlich auch ganz klar, wie man sowas zu beurteilen hat. Das ist schon relativ krass. Also, dass sowas jetzt nochmal irgendwie mehr oder weniger beiläufig zum Vorschein kommt und gerade bei den Profis irgendwie, ist man ja so vom Großen und Ganzen immer noch davon ausgegangen oder von der Betrachtungsweise hatte man ja immer noch den Eindruck in den letzten Jahren, Triathlon hatte immer Glück, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Also gerade jetzt im letzten Jahr, als es dann noch hieß Hawaii und so weiter und dann war es der Honolulu-Marathon, das war ja auch schon für alle so ein bisschen eine Schrecksekunde, okay, was kommt jetzt da irgendwie vielleicht raus? Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie immer schade, wenn man da ja so irgendwie der Realität ins Auge blicken muss, obwohl natürlich jeder weiß, dass es da höchstwahrscheinlich eine Dunkelziffer gibt. Auf der anderen Seite, wie gerade schon gesagt, das ist natürlich alles Mutmaßung, aber wir hatten ja diese größere Diskussion, wie oft werden Athleten kontrolliert, Athleten, die das dann offengelegt haben, wie das ist teilweise dann auch bei den Top-Leuten nur 3 bis 4 Mal im Jahr passiert, abseits der Wettkampfkontrollen und auch nicht bei jedem Wettkampf, selbst wenn ein Athlet auf dem Podium gelandet ist, eine Kontrolle stattfindet, dass man dann irgendwie sehen kann, okay, das war wahrscheinlich jetzt einfach nur Glück. Also, dass da 4 Tage vorher ausgerechnet der Athlet auch noch kontrolliert wurde, wenn das nicht stattgefunden hätte, ich glaube, bei irgendwie Rang 24 wäre er nicht kontrolliert worden aufgrund des Ergebnisses, sondern dann höchstens aufgrund des Zufallsprinzips. Und ja, wenn das dann vorher jetzt nicht zufällig so ausgewählt worden wäre, rutscht so jemand halt auch einfach mal durch.
Ja.
Also, da kann man einfach auch nie sicher sein. Das ist das alte Spiel.
Ja.
Aber zeigt eben auch, Triathlon ist natürlich auch kein komplett sauberer Sport.
Nee, das wissen wir, das ahnen wir, das befürchten wir und es ist immer nur ein Teil der Realität, glaube ich, der aufpoppt, wenn tatsächlich ein positiver Fall, wie auch immer, offen kommuniziert wird. Jetzt hier wäre eine andere Kommunikation sicher zielführender gewesen und hätte nicht so viele Fragen aufgeworfen, wie wir sie am Anfang aufwerfen mussten, aber ja, wir nehmen das mal so hin und ja.
Krass fand ich oder finde ich, die Reaktion vom Athleten, also von Daniel Zapunov, der quasi gar nicht reagiert oder gar nicht reagiert hat, beziehungsweise teilweise auf Social-Media-Plattformen noch aktiv ist, aber einfach andere Sachen teilt.
Okay.
Also dann auch teilweise, also so, als wenn einfach nichts wäre. Und in der Pressemitteilung, die wir ja jetzt dann doch noch irgendwie zu Gesicht bekommen haben,
steht auch drin, dass die Strafe von 4 Jahren akzeptiert wurde, logischerweise. Also der weiß von der Sache, natürlich.
Ja.
Und versucht irgendwie jetzt so ein bisschen das, also auch gar keine Stellungnahme dazu zu nehmen oder sich auch gar nicht dazu zu rechtfertigen und dann auch nicht auf unsichtbar zu schalten, sondern postet einfach weiter irgendwelche Sachen. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr komisch irgendwie.
Ja, krass, ne? Na, ich, ja. Jahrgang 82, 4 Jahre Sperre, da ist die Karriere dann auch vorbei, ne?
Ja, das denke ich auch. Also mit 42 oder 41 dann.
Ja.
Naja, vielleicht kommt da ja noch was, aber das fand ich schon sehr, 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 sehr merkwürdig, als ich dann mal geguckt habe bei seinen Social-Media-Plattformen, ob dann da irgendwas kam, eine Erklärung, eine Stellungnahme, wie auch immer, und dann in der Richtung nichts war, aber er dann irgendwie immer noch welche Sachen auch von seinem Training, von seinem Athletiktraining zu Hause oder so gepostet hat, wo ich so dachte, hui, hat er das vielleicht noch nicht mitbekommen, dass das jetzt öffentlich ist? Also kann ja auch sein, tatsächlich. Vielleicht weiß er das schon monatelang, aber ist ja die Frage, wann das die Allgemeinheit mitbekommt. Aber ja, das war schon irgendwie schon sehr, sehr merkwürdig. Und es gab auch noch einen zweiten Fall, das war dann aber hat einen Age-Grouper betroffen, Altersklasse 35 bis 39, ein Brasilianer, Rodrigo Tavares. Da war das aber nicht EPO, sondern irgendein Steroid. Und der ist, ich habe das gerade mal nachgeguckt, insgesamt 691. geworden auf Hawaii letztes Jahr. 633. Mann und in seiner Altersklasse, also M35 bis 39, 129. Ja.
Da fragt man sich dann einfach nur, warum?
Warum? Ja, ja. Endzeit 10 Stunden 13. Ja.
Ja, traurig. Da kann man dann echt nur hoffen, dass es irgendwie ein Versehen war und er irgendwie was völlig falsch gemacht hat. Wenn das jetzt wirklich Vorsatz war, um dieses Ergebnis zu erzielen, dann kann einem dieser Mensch nur sehr, sehr, sehr leid tun.
Ja, das ist wohl wahr. Also das ist ja auch genau das, was ich vorher meinte, gerade bei den Sachen, wo man irgendwie weiß, welche Wirkung sich Leute erhoffen, die das nehmen, ist ja der bei einigen Sachen ganz, ganz klar irgendwie, was dahinter steckt. Also sprich EPO oder alles, was dann noch aufwendiger ist. Also irgendwie, wenn man in Richtung sogar Gendoping oder so geht, da weiß man ja auch, Age-Grouper, es sei denn jetzt, das sind Leute, die wo Geld keine Rolle spielt und die sich um nichts mehr kümmern müssen. Also das sind ja alles so Geschichten, die sind eher üblich für, wenn sie mal nachgewiesen werden, für Profiathleten, die dann einen eigenen Arzt haben oder ein eigenes Ärzteteam. Sowas ist bei Age-Groupern ja auch gar nicht gegeben. Also da muss man ja auch immer gucken, was genau das ist. Und wenn man das beides vergleicht, dann, wie schon gesagt, weiß man halt auch, okay, EPO ist da schon eine ganz andere Hausnummer.
Ja, ja. Ja. Damit wären wir eigentlich fast durch mit unseren Themen. Wir haben noch ein kleines Update zu... Ja, wir haben, glaube ich, über alle Rennserien gesprochen, außer über die Super League bisher, oder?
Ja, die Super League wird ja auch gerade umfunktioniert. Also ja. Rennen können ja auch da logischerweise nicht stattfinden. Und anstatt dann gegeneinander anzutreten, tritt man mehr oder weniger miteinander an. Also bei den Profi-Rennen auf Swift, die ja jetzt gerade wahrscheinlich so gut besucht sind wie nie zuvor, gibt es jetzt auch ein Triathlon-Team, ein komplettes Triathlon-Team, quasi das Super League All-Star-Team. Und das Team fährt dann bei den Profirennen auch gegen andere Radsport-Teams mit. Es ging jetzt letzte Woche zum ersten Mal los, dass da in einem Rennen, in dem auch Lionel Sanders war, allerdings fürs Canyon-Team, dann das Super League-Team dabei war mit Alistair Brownlee, der auch ganz lang, wie man ihn kennt, vorn dabei war und immer an erster Stelle sein wollte, gefühlt. Martin van Riel war dabei, Ben Canute, Vincent Louis. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Denke ich mal für die Athleten, aber auch für alle, die sonst jetzt irgendwie den Renncharakter der Super League vermissen. Dass man da so ein bisschen schauen kann, wie sich die Triathleten gegen die Radfahrer schlagen. Das ist nämlich teilweise wirklich sehr, sehr erstaunlich gut. Also wenn man da echt mal so auf die Werte und auch so auf das Kraft-Last-Verhältnis guckt, also Watt pro Kilogramm, also ist schon an einigen Stellen echt beängstigend.
Ja, ja.
Also da fehlt echt nicht so viel. Also klar, es sind jetzt ganz andere Voraussetzungen und auch digital und so weiter, aber wenn man das so sieht, ist schon wirklich krass. Also angefangen mit Lionel Sanders natürlich, der das Ganze jetzt mehr oder weniger wieder so losgetreten hat, weil er da in seinem Radrennen einmal vorgelegt hat, aber scheint ja jetzt auch andere Triathleten gepackt zu haben.
Ja, ja. Es gibt auch jetzt auf Swift eine neue Profi-Rennserie für Profi-Triathleten, jeden Mittwochnachmittag. Ein neues Profi-Radrennen und zwar über 23 Kilometer, startet diese Woche Mittwoch um 16 Uhr mit den Frauen und um 16:45 mit den Männern. Und wie Swift uns mitteilte, sind am Start oder wahrscheinlich am Start Lionel Sanders, Tim Don, Martin van Riel, Holly Lawrence, Lucy Charles Barclay und Flora Duffy. Ja, da wird ein bisschen Action geboten. Das Ganze.
Wollen wir jetzt tippen, wer gewinnt?
Ich glaube einfach gegen Sanders mit so viel Swift-Erfahrung ist kein Kraut gewachsen, oder?
Ja, ich Martin van Riel traue ich das fast zu. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auch sagen, Sanders bei den Frauen. Ja, wenn sie fit ist, Flora Duffy.
Ja, ja.
Ja, spannend.
Also,
weißt du, ob es da eine Live-Übertragung
gibt? Ja, es gibt eine Live-Übertragung, die wird auch kommentiert von Matt Lieto und Sean Jefferson. Und ja. Da ist also richtig Action und das Rennen ist offen für alle bei Swift registrierten Profi-Triathleten und das sollen angeblich über 200 sein.
Ja, doch, das kommt doch hin.
Ja, und so wie ich das verstehe, jeden Mittwochabend. Ja, New Weekly Race Series.
Ja, das ist doch ein cooles Format. Kann man nur hoffen, dass jemand wie Alistair Brownlee da auch nochmal Lust zu hat. Denn ja. Das kann ich jetzt auch nur jedem ans Herz legen. Podcast mit Greg Bennett und Alistair Brownlee. Ich glaube, seit gestern auch erst draußen.
Ja.
Anderthalb Stunden. Und ja, so ein ausführliches und reflektiertes Interview von Alistair Brownlee habe ich wirklich noch nie gehört. Der hat da wirklich sehr, sehr viel erzählt. Und ich habe da auch echt nochmal enorm viel über ihn so erfahren. Und ja, kann ich auch nur jedem empfehlen und ans Herz legen. Und er hat gesagt, so wie man ihn kennt, also die typische Einstellung eines Briten, lieber geht er im Schnee noch mit dem Rad irgendwie seine Intervalle am Hügel fahren, als dass er indoor trainiert.
Ja, ja.
Er benutzt Swift eigentlich nur, um gegen andere Rennen zu machen. Also um diesen Renncharakter jetzt weiterzuführen. Also das ist eigentlich das Einzige, was ihn packt und auch das Einzige, der einzige Grund, warum er Swift benutzt. Von daher vielleicht sehen wir ihn da auch.
Ja. Aber es ist ein guter Hinweis, den Podcast, ich höre ja eigentlich wenig Sportpodcasts, aber den höre ich mir vielleicht mal an. Als ich noch viel mit Alistair zu tun hatte, als ich Fotograf für den Triathlon-Weltverband war, da war die Gesamtinterviewzeit von Alistair Brownlee 1,5 Stunden. Also das hat er jetzt mal kompakt gemacht. Also früher waren es 1,5 Stunden pro Jahr, die er für Interviews zur Verfügung hatte, glaube ich. Der war also wortkarg, wie momentan manche deutsche Top-Athleten auf der Kurzdistanz sind, aber auch die entwickeln sich so langsam.
Ja, also ich finde, da hat man wieder ganz krass gemerkt, dass es oft einen Unterschied macht, wenn der Interviewpartner jemand ist, den man gut kennt.
Ja.
Also halt jemanden, Greg Bennett, der selbst jahrelang noch gegen Alistair Brownlee angetreten ist, die sich persönlich gut kennen, wo das halt wirklich so ist, okay, das ist jetzt so, als wenn man irgendwie telefonieren würde mit einem Bekannten, nur dass am Ende halt ein paar tausend Leute zuhören. Aber da ist so jemand, der auch sonst nicht irgendwie eine Rampensau ist und gerne Interviews gibt, auch natürlich viel offener als zu jemandem, den er gar nicht kennt und wo dann vielleicht auch man da viel defensiver und mit einer ganz anderen Haltung rangeht. Also das spürt man da schon ganz deutlich. Und es war wirklich, also es ist ein sehr, sehr gutes Interview.
Ja, unsere Podcasts haben auch mal bei 45 Minuten angefangen. Ne? Wir lernen uns auch mit jeder Episode besser kennen.
Richtig.
Ja, damit wären wir aber auch durch für heute. Oder hast du noch eine Einheit der Woche hast du noch im Plan, habe ich gesehen.
Stimmt, habe ich noch eingetragen. Ja, es ist ja jetzt gerade, wir hatten das ja schon an ganz vielen Stellen. Also alle drehen ja jetzt irgendwie durch. Wir hatten jetzt Joe Skipper mit seinen 300, was waren es, 21, 24 Kilometern oder 315, keine Ahnung. Gustav Iden mit seinen 284, die hat er ja mittlerweile auch getoppt. Zusammen mit Christian Blumenfeld, da sind sie 301 gefahren. Und Miki Tuckhold, der Däne, ist letzte Woche 351 Kilometer gefahren, 2071 Höhenmeter, 11 Stunden 15. Also ja, vor allem das Erschreckende bei sowas ist dann immer, der hat am nächsten Tag einfach weiter trainiert. Gibt halt Athleten, die stecken das einfach so weg. Aber das ist schon, irgendwie nutzen jetzt alle so die Gelegenheit, um irgendwas zu machen, was sonst so gar nicht in den Trainingsplan passt. Einfach nur aus Spaß, wenn man es so nennen will.
Ja, ich sag ja, ich mach Rumpfstemmen.
Ja, klar. Dann nächste Woche, die Einheit der Woche. Kannst du dann einmal erklären, was du gemacht hast.
Ja, genau. Gut, damit wären wir für heute durch. Wir beide hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich bin gespannt, wann wir uns auch mal wieder sehen im Büro. Momentan arbeiten wir weiter aus unseren Homeoffices. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, ihr seid gesund. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne euren Kommentar, eure Kritik, was auch immer. Und gerne auch 5 Sterne auf eurem Podcast-Kanal eurer Wahl. Das hilft uns allen weiter. Und von daher, wenn ihr durchgehalten habt bis jetzt, geben wir euch gerne die 5 Sterne. Müsst nur sagen, wo.
Genau.
Ansonsten,
ja, und ansonsten hat sich ja auch über die letzten Wochen und Monate schön entwickelt, dass in der Facebook-Gruppe zum Podcast immer diskutiert wird. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo das extrem vielseitig ist, wo jeder auch irgendwie eine andere Perspektive hat und auch viel Gesprächsstoff da ist, ist es auch schön, wenn das so am Leben gehalten wird, wie es jetzt die letzten Wochen schon war.
Ja.
Also von daher in der Facebook-Gruppe einfach weiter diskutieren. Wir beide geben ja quasi hier mit dem Podcast nur eine Vorlage. Und das Ganze wird an einer anderen Stelle auch von allen zusammen weitergeführt. So soll das auf jeden Fall sein. Vielen Dank fürs Zuhören und von mir aus dann auch bis zur nächsten Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.